Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Bei uns geht es gleich weiter im Übersetzerzentrum mit einem Gespräch zum Übersetzen für die Medien, zum journalistischen Übersetzen. Mal wieder ein neues Thema. Wir haben Olga Radetzka ja hier, die die Veranstaltung moderieren wird, Friederike Meltendorf und ganz außen Philipp Lämmerich. Die beiden Diskutanten werden gleich noch vorgestellt. Ich sage noch kurz was zur Moderatorin vorab. Olga Radetzka ist aus Berlin gekommen. Wir freuen uns, dass sie hier ist. Es war bis vor kurzem noch unklar, ob sie es schafft. Danke, dass du da bist. Olga ist Übersetzerin literarischer und wissenschaftlicher Texte. Sie übersetzt aus dem Russischen. Sie ist aber auch Redakteurin der Zeitschrift Osteuropa und ist damit prädestiniert als Moderatorin für diese Veranstaltung. Danke an die Weltlesebühne, in der Olga auch aktiv ist, dass sie diese Veranstaltung mit ermöglicht. Wir freuen uns, dass die Reihen gut gefüllt sind und wünschen eine anregende Veranstaltung.
Das ist schon mal ein kleiner Schock am Anfang.
Ja, vielen Dank und herzlich willkommen. An meiner Seite sitzt Friederike Meltendorf, die an der Humboldt-Uni Berlin Russisch und Englisch studiert hat, dort ein Diplom als Übersetzerin gemacht hat und seit 2003 Literatur übersetzt aus dem Englischen und aus dem Russischen. Sie ist mehrfach ausgezeichnet worden dafür, unter anderem mit dem renommierten Internationalen Literaturpreis, den das Haus der Kulturen der Welt in Berlin vergibt, 2009. Und zuletzt mit dem Hamburger Förderpreis für literarische Übersetzungen 2013. Die letzte Übersetzung, die von ihr erschienen ist, ist der Roman Matisse von Alexander Ilitschewski, den sie gemeinsam mit Valerie Engler übersetzt hat, bei Matthes und Seitz 2015 erschienen. Richtig, Friederike? Oder hast du seither noch mehr?
Ich habe danach doch noch von der Pussy Riot Frau.
Ah, da gibt es noch ein neues Buch.
Wie heißt es denn? Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat die Pussy Riot Nadia Talakonikova, diese Frontfrau der Band, eine Art Manifest oder Traktat geschrieben. Und das ist bei Hansa Berlin erschienen. Und ich weiß immer noch nicht, wie es heißt.
Was?
Anleitung für eine Revolution. Auch ein sehr empfehlenswerter Text, ehrlich gesagt.
Ja, und außerdem hat Friederike Meltendorf auch als Schlussredakteurin für Zeitschriften diverse gearbeitet und seit der Gründung des Portals Decoder 2015 koordiniert sie dort die Arbeit der externen Übersetzer und ist als Textchefin für Lektorat und Schlussredaktion zuständig. Und neben Friederike sitzt Philipp Lämmerich, der in Kiel, Salamanca und Leipzig Politikwissenschaften und Mediensoziologie studiert hat, danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Leipzig tätig war und seit 2010 als freischaffender Journalist arbeitet für diverse öffentlich-rechtliche Sender. Und er hat auf seinem Profil ungefähr 10 afrikanische Länder aufgezählt, in denen er zu Rechercheaufenthalten war. Die zähle ich jetzt nicht alle auch auf. Er kennt sich jedenfalls sehr gut aus in der Region und war Gründer und Chefredakteur des Portals Journafrica. Ich sage jetzt, er war Gründer, er ist natürlich irgendwie immer noch Gründer, aber dieses Portal existiert in dieser Form seit ganz kurzer Zeit nicht mehr und darüber wird er uns dann auch berichten. Wir haben also eine von Haus aus Übersetzerin und einen von Haus aus Journalisten auf dem Podium. Beste Voraussetzungen, um dem Thema journalistisches Übersetzen näher zu kommen. Ich wollte euch beiden zunächst aber Gelegenheit geben, kurz eure Portale, die ja in gewissem Sinn für euch beide eure Babys auch sind. Ihr wart beide, also du warst Initiator, Philipp und Friederike, ich glaube, du warst auch ganz von Anfang an dabei beim Decoder, die ein bisschen vorzustellen. Was machen diese Plattformen, worum geht es?
Ihr wart vorher, also ja. Gerichte den Vortritt.
Ja gut, dann fange ich mal an. Also Jean Africa ist entstanden eigentlich in der Anfangsphase 2014 aus dem Kontext Journalismus, Afrikanistik, Politikwissenschaft, also in diesem Bereich. Es war ganz am Anfang schon noch ein sehr studentischer Kontext. Wir waren ein Gründerteam von 5, 6 Leuten, die alle journalistische Erfahrungen in afrikanischen Ländern gemacht hatten, die nach diesen journalistischen Erfahrungen relativ schnell bemerkt haben, wie Auslandsjournalismus gerade in Bezug auf Afrika funktioniert. Und wenn man die deutschen Medien sich anguckt, gerade jetzt noch in dem Zusammenhang 2014, wenn man 2014 sich die deutschen Medien angeguckt hat, musste man eigentlich konstatieren, Auslandsjournalismus in Bezug auf Afrika findet eigentlich so gut wie gar nicht statt. Und wenn er dann stattfand, dann einfach oft oder meist mit sehr negativ behafteten Darstellungen des Lebens in afrikanischen Ländern. Also eine ganz große Vereinheitlichung hat stattgefunden. Afrika wurde oft oder wird oft als ein Land dargestellt und nicht als ein Kontinent mit 54 verschiedenen Ländern, mit vielen verschiedenen Sprachen, kulturellen Facetten etc. pp. Also diese Vereinheitlichung hat man auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite einfach eine Fokussierung auf das Negative, auf Kriege, Krisen, Katastrophen, gerade aktuell die Hungersnot in Somalia beispielsweise oder die ganze Migrationsdebatte. Ich habe erst vor wenigen Tagen wieder die Schlagzeile gelesen, bei Zeit Online war das, Millionen Afrikaner auf dem Sprung. Also das sind Titel, mit denen wird man ganz oft konfrontiert. Also Afrika als das wenig Greifbare, als das Dunkle, das Herz der Finsternis, und das spielt in den deutschen Medien, dieses Bild, leider immer noch eine sehr, sehr große Rolle. Und aus dieser Kritik an diesem Bild sind wir eigentlich letztlich dann entstanden und haben versucht, mit Jean Africa ein Gegennarrativ zu etablieren, also andere Geschichten zu erzählen, dass es auch durchaus Positives gibt, nicht nur Positives, aber durchaus, dass in den afrikanischen Ländern einfach Menschen leben, die alltägliche Probleme haben, alltägliche Herausforderungen zu meistern, aber die auch Geschichten mitbringen, die auch uns in Deutschland, in Europa interessieren können. Und aus diesem Grundgedanken haben wir dann ein Journalisten- und Übersetzernetzwerk aufgebaut. Also wir hatten jetzt Mitte, Ende 2016, als Jean Africa so oft in der Hochphase war, etwa 50 bis 60 freischaffende Autoren in ungefähr 25 afrikanischen Ländern und haben dann versucht, die Geschichten dieser Autoren ins Deutsche zu übertragen und in Deutschland sowohl in einem Online-Magazin als auch in verschiedenen Kooperationsmedien dann zu publizieren, zu veröffentlichen. Ja, das ist jetzt grob gesagt erstmal unser Ansatz gewesen, also Jean Africa als Sammelstelle, als Magazin für Journalismus aus Afrika, der auch wirklich zusammenarbeitet mit afrikanischen Autoren und nicht mit deutschen Korrespondenten.
Ja, ich glaube, das kann man auch für Decoder sagen. Also Decoder ist entstanden oder ist erstmals online gegangen im September 2015. 2016 haben wir dann sofort den Grimme Online Award bekommen, weil das sowas, was wir eben auch denken, was in dieser Zeit irrsinnig Notwendiges war, weil die Russlanddarstellung immer einseitiger wurde, immer von deutschen Besserwissern kam, sage ich jetzt mal völlig vereinfachend. Aber es war schon so, dass uns gefehlt hat, die russischen Stimmen zu hören, was unsere beiden Projekte wahrscheinlich verbindet. Und das trägt eben auch weiter, dass wir ganz darauf konzentriert sind, wirklich zivilgesellschaftlich relevante Stimmen, die es in Russland ganz viele gibt, hier direkt hörbar zu machen. Und zwar nicht wieder in einer Interpretation, sondern wirklich in einer Übersetzung, die, und das ist sozusagen der Clou, glaube ich, an Decoder im Endeffekt, mit Hintergrundinformationen, direkt den Leser zum Experten macht. Also ich muss nicht erst total toll mich mit Russland auskennen und mit diesen ganzen Namen, die man sich sowieso nicht merkt, sondern ich kriege sofort, wenn ich über irgendeinen Namen oder einen Begriff scrolle, eine kurze entweder Erklärung zu diesem Begriff oder sogar einen ausführlicheren Hintergrundtext, der mir wirklich richtig Wissen vermittelt. Und der wiederum wird von Wissenschaftlern geschrieben. Also er wird speziell für Decoder geschrieben, also für ein Presselesepublikum, aber wir lassen ihn von Wissenschaftlern schreiben, damit das sozusagen auch alles nicht tendenziös fundiert ist, was da zu lesen ist, sodass man sozusagen direkt empowered ist, Russland zu verstehen, wenn man so will.
Ja, zu den Gnosen, das ist ein, so nennt ihr diese Kommentare oder Erläuterungen aus wissenschaftlicher Perspektive zu einzelnen Daten etc. Da kommen wir vielleicht später noch dazu, das finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt bei euch. Ich würde aber jetzt noch mal ein bisschen genauer von euch erfahren wollen, wie ihr konkret arbeitet. Also wie sieht euer Redaktionsalltag aus? Philipp, du hast gesagt, ihr arbeitet mit 50, 60 oder habt auf dem Höhepunkt mit 50, 60 Autoren zusammengearbeitet, die ihr irgendwie rekrutiert hattet. Und wie ging es dann weiter? Die haben euch Texte angeboten und was habt ihr dann konkret damit gemacht? Oder auch bei euch, Friederike, wie funktioniert die Redaktionsarbeit konkret dann?
Also ich erzähle das jetzt auch einfach nochmal chronologisch, weil sich natürlich im Laufe dieser 2,5 Jahre auch an der Art und Weise, wie wir Autoren rekrutieren oder wie wir Geschichten finden, relativ viel geändert haben. Also am Anfang, ich hatte es schon gesagt, wir waren 5, 6 Leute, haben dann relativ zügig unser Team erweitert, also noch einige andere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dabei gehabt, die alle Afrika-affin waren, Afrika-Erfahrungen gemacht hatten. Und dann auf die Art und Weise eigentlich Journalistenkontakte mit ins Boot geholt haben. Also am Anfang lief wirklich viel über persönliche Netzwerke. Wir haben allerdings dann relativ schnell gemerkt, dass das so eigentlich nicht funktioniert. Denn nur die Tatsache, dass man einen Journalisten kennt oder mit einem Journalisten befreundet ist, heißt natürlich nicht, dass er oder sie dann auch wirklich in der Lage ist, auslandsjournalistische Texte zu schreiben. Und das war für uns auch ein langer, langer Lernprozess, erstmal diesen Unterschied zwischen einem vielleicht innenpolitisch gut erzählten Text, aber dann einem auslandsjournalistischen Text zu erkennen und auch diese Texte dann dementsprechend in Auftrag zu geben. Was wir dann im weiteren Verlauf gemacht haben, ist eigentlich eher Online-Portale, andere Medien, andere Magazine aus dem afrikanischen Kontext, aus den jeweiligen Ländern zu scannen, zu lesen und über die Texte, die uns ins Auge gefallen sind, dann die jeweiligen Autoren zu rekrutieren. Und das hat sich dann auch als wirklich vielversprechender erwiesen letztendlich. Zur Bearbeitung dieser Texte ist noch zu sagen, dass wir die ganze Zeit auf ein ehrenamtliches Netzwerk an Redakteurinnen und Redakteuren zurückgegriffen haben. Also wir waren in der Koordination letztlich zu dritt, haben die Redaktionsleitung gemacht, das Projektmanagement gemacht. Die Betreuung der Autoren und die Betreuung der einzelnen Texte oblag aber stets den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das hatte durchaus Nachteile, wie das im ehrenamtlichen Kontext immer so ist. Es hatte allerdings auch den Vorteil, dass wir so einen relativ engen Betreuungsschlüssel einfach sicherstellen konnten. Also man konnte schon sagen, dass das auf jeden Redakteur maximal 2 oder 3 Journalistinnen und Journalisten kamen und die Redakteure mit den jeweiligen Autoren dann auch wirklich eng in Austausch standen.
Entschuldige, aber da fehlt jetzt ein Übersetzer oder eine Übersetzerin oder ist das... Redakteurin, Übersetzerin,
Nein, das ist dann erst der nächste Schritt. Also die Entwicklung der Geschichten lief zwischen Redakteur und Autor und erst im nächsten Schritt wurde dann der externe Übersetzer dazu geschaltet. Also die Übersetzungsarbeit wurde wirklich dann ausgelagert an professionelle Übersetzer.
Okay.
Genau.
Ja, also weil bei uns ist es eben auch so, die Texte werden alle ausgelagert übersetzt. Aber werden eben auch, es wird alles bezahlt. Und bei uns ist es auch so, es gibt ein Team von 8 Leuten, die zum festen Kern von Decoder gehören. Also so, dass wir derzeit nicht mit ehrenamtlichen Mitarbeitern arbeiten müssen, was, denke ich, für das eigene Arbeitsgefühl, sage ich mal, eine gute Sache ist. Weil wir machen super Arbeit.
Definitiv,
und davon davon will man auch leben, zumindest irgendwie, ne? Und bei uns ist es so gewesen, dass wir von Anfang an auch richtig als ideelles Ding uns keine Texte haben schreiben lassen, keine journalistischen Auslandstexte, sondern wirklich einen bestimmten Pool an Medien gescannt haben. Das sind zum Teil ganz etablierte Zeitungen wie Kommersant und auch die Novaya Gazeta, aber es sind auch Online-Medien, die sich eher an das jüngere Lesepublikum in Russland wenden. Und diese Texte werden gemonitort und dann haben wir einmal in der Woche eine Sitzung, wo eben die neuen Texte möglichst von allen gelesen werden und dann ausgesucht wird, was wichtig ist und was ins Programm kommt. Und die werden dann rausgegeben und dann kommen sie eben zurück. Und das ist wirklich bei uns einfach, was ich eben total toll fand, dass Decoder das eingerichtet hat. Wirklich erstmal kommen die durch eine Übersetzungsredaktion. Also dass sozusagen die von übersetzerischem Standpunkt redigiert werden, bevor dann, und das ist im Moment ein großer Luxus, den wir uns noch leisten, der aber natürlich auch eine enorme Qualität gerade garantiert, weil auch natürlich guckt noch die Chefredaktion rauf. Also das geht dann jetzt vielleicht schon eher ins Übersetzen, aber ich sage es jetzt mal so, weil es gerade gut reinpasst. Gerade am Freitag, jetzt haben wir einen Text, oder soll ich es, wenn wir über das Übersetzen reden, machen? Ich erzähle es später. Ich mache jetzt nur so einen Cliffhanger. Ja. Aber jedenfalls, also die Redaktionsarbeit geht sehr engmaschig sozusagen. Aber wir arbeiten nicht alle in Hamburg. Also wir sitzen nicht alle am selben Ort, sondern arbeiten auch über so Kommunikationssysteme wie Skype oder so. Und genau. Und somit arbeiten wir jedenfalls mit so einem Zeitschriftenpool. Diese ganze Gnosenredaktion, diese ganzen Hintergrundtexte, die wir machen, das ist nochmal ein wirklich richtig extra Redaktionsteil, in den ich jetzt auch im Grunde überhaupt nicht integriert bin, wenn ich das nicht will. Und ich schaffe es einfach meistens nicht, selbst wenn ich es wollte. Und insofern kommt das dann im Nachhinein irgendwie zusammen auf der Site.
So? Ja, so. Ich fand das jetzt schon sehr interessant, diesen Gegensatz, dass die einen sagen, wir lassen uns auslandsjournalistische Texte schreiben und ihr sagt, gerade nicht. Und beides ist ja eigentlich motiviert aus einem Mangel, also dass ihr sagt, uns gefällt es nicht, wie die anderen Medien berichten über die Region. Also Friederike, du hast gesagt, besserwisserisch oder du hast von so einem schablonenhaften Bild gesprochen. Ich würde dazu gern noch mal ein bisschen genauer das erfahren. Also es ist ja bekannt, dass es so einen Korrespondentennotstand gibt in gewisser Weise, dass sich das in den letzten 5 bis 10 Jahren wirklich so entwickelt hat, dass die überregionalen Tageszeitungen auch ihre Korrespondentennetzwerke in der Welt ausgedünnt haben. Die Journalistin Gemma Pörzgen hat das einmal in 2012 in der Zeitschrift Osteuropa einen Text darüber geschrieben. Und da spricht sie von einem Trend zur Provinzialisierung regelrecht der etablierten Medien. Also da wirkt ihr so entgegen, aber auf recht verschiedene Weise. Wie kommt das?
Aber ganz kurz, entschuldige, wenn ich einhake. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gar nicht damit ausgeschlossen hast, aber es geht vor allen Dingen auch darum, dass wir ja zum Beispiel, wenn es um was Englisches oder US-Amerikanisches geht, kann immer gelesen werden. Wir können das alles lesen auf Englisch, weil hier einfach Englisch gelesen werden kann. Wir können hier einfach alle gar nicht lesen, was in Russland alles gedacht wird. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied und der uns auch am Herzen liegt, dem sozusagen entgegenzuwirken, weil Russland ist einfach mal ziemlich nah. Und das haben wir gerade in den letzten Jahren zu spüren bekommen, wie nah es eigentlich ist und wie fern.
Also das nur noch. Ja, das würde man jetzt annehmen, ist bei Afrika ähnlich, wobei ihr übersetzt ja in erster Linie Texte aus dem Französischen und Englischen. Könnte man meinen, die kann man ja nun eigentlich lesen?
Die könnte man lesen, aber ich stelle jetzt einfach mal diese rhetorische Frage in die Runde, wie viele Personen hier im Raum wirklich Texte aus dem afrikanischen Kontext auf Englisch und auf Französisch lesen? Und ich meine, die Antwort schon vorausahnen zu können, es sind einfach nicht besonders viele. Und Das ist der eine Punkt, also Medien auf Deutsch erreichen in der deutschen Zielgruppe einfach unglaublich viel mehr Menschen. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Frage des Kontextwissens. Also das, was ihr, glaube ich, in der Gnosen-Redaktion macht, haben wir verstärkt auch versucht, innerhalb der Texte zu machen. Also einfach eine Kontextualisierung herzustellen. Wenn ich jetzt beispielsweise auf ein ruandisches Internetportal gehe und mir dort innenpolitische Texte durchlese, dann ist die Gefahr leider relativ groß, dass ich nichts verstehe. Nicht, weil ich die Sprache nicht spreche, sondern weil mir die Namen nichts sagen, weil die Hintergründe nicht bekannt sind, weil die Geschichte nicht bekannt ist. Das haben wir versucht natürlich aufzufangen in unseren journalistischen Produktionen. Manchmal hat es besser geklappt, manchmal schwieriger, manchmal weniger. Das war letztlich einer der großen Punkte, an denen wir auch am meisten Zeit investiert haben, zu sagen, wir wollen ein Medium erschaffen oder wir wollen journalistische Inhalte haben, die niedrigschwellig sind, wo wir keine Afrika-Experten brauchen und die wir dann auch dementsprechend produzieren.
Ihr grenzt euch also beide irgendwie ab von den etablierten Qualitätsmedien, habt aber eines mit ihnen gemeinsam, nämlich dass ihr großes Gewicht legt auf die sprachliche Qualität eurer Texte. Das findet man sowohl auf der Decoder-Seite prominent als auch auf der Journafrika-Seite. Da ist die Rede von der hohen sprachlichen Qualität und oder bei Decoder von hochwertiger deutscher Übersetzung, in der die russischen Medien da präsentiert werden. Was heißt das genau? Oder die Frage an euch beide, was müsste ich mitbringen, um bei euch als Übersetzerin zu arbeiten?
Olga hat schon einen Text für uns übersetzt. So ist das nicht. Und danach aus Zeitmangel nicht weitere Texte.
Ja, das war ja natürlich jetzt nicht ich persönlich, sondern jemand aus dem Publikum.
Ja, aber bei uns lief das ein bisschen anders. Also nochmal zur hohen sprachlichen Qualität. Ja, das steht wirklich auf unserer Webseite. Und das ist wahrscheinlich aber immer mehr ein Fixstern gewesen. Also ein hehres Ziel, was mal mehr, mal weniger eingelöst wurde. Das hatte einfach ganz, ganz praktische Gründe. Wir hatten öfter einfach Probleme mit den Ausgangstexten, dass die sprachliche Qualität schon in den Ausgangstexten weniger da war, als wir das uns gewünscht hätten. Das hat verschiedene Gründe. Großer Grund dabei ist natürlich leider Gottes die Finanzierung, das Geld. Also wir waren von Anfang an ein Low-Budget-Projekt. Wir hatten relativ wenig Budget, das wir in die journalistische Produktion stecken konnten. Und das Problem sieht man dann beim Übersetzen natürlich auch. Also Übersetzer kosten Geld. Wir haben auch von Anfang an wirklich jede Übersetzungsleistung vergütet. Allerdings mit einem Honorarsatz, der auf dem freien Markt einfach nicht üblich ist, der deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Und dementsprechend konnten wir einfach auch A, nicht an die professionellen Autoren und B, auch nicht an die sehr professionellen Übersetzer herantreten. Das Endergebnis war letztlich ein Verlust an sprachlicher Qualität. Das hätte man durchaus besser machen können. Nur sind wir aus diesem Kreislauf eigentlich nie ausgebrochen. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass alle Texte, die bei Journafrika erschienen sind, schlecht waren. Es waren gute dabei, es waren weniger gute dabei. Es waren meiner Meinung nach auch einige exzellente dabei. Nur insgesamt muss man schon sagen, dass die sprachliche Qualität an der mangelnden Finanzierung gelitten hat und dass wir auch definitiv eine Reichweitensteigerung hätten erreichen können, wenn wir eine höhere sprachliche Qualität gehabt hätten.
Das finde ich sehr interessant. Mich würde aber dennoch auch noch interessieren, was dein Fixstern wieder genau ausgesehen hätte. Also oder anders gefragt, ist der ideale Übersetzer, die ideale Übersetzerin, wäre das jemand, der von Übersetzen oder von Literatur viel Ahnung hat oder von Journalismus? Bei euch ist ja irgendwie sogar an einer Stelle von Standards der Literaturübersetzung die Rede in euren Frage- und Antwortteil. Wo liegt da der Pol oder gibt es den?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir gerade gegen Ende von Journafrika ab Frühjahr 2016 sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit Übersetzern, die sowohl übersetzerisch tätig sind als auch journalistisch. Unser Redakteur für das englischsprachige Afrika hat sich dann auch mehr und mehr in den Übersetzerbereich, im Übersetzerbereich mit engagiert und damit haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Der Grund liegt einfach darin, dass wir von Anfang an ja nicht wirklich penibel an den Ausgangstexten geblieben sind, sondern dass wir die Ausgangstexte eigentlich eher als Grundlage genommen haben und in Absprache mit den Autoren dann auf Deutsch transformiert, adaptiert haben, mit Kontextwissen angereichert haben. Also es war neben der eigenen Übersetzungsarbeit immer auch gleichzeitig eine redaktionelle Arbeit dabei. Und wenn man einen Übersetzer hat, der sehr viel journalistische Erfahrung schon dabei mitbringt, kann man einfach einen Arbeitsschritt sparen und hat letzten Endes meiner Meinung nach ein deutlich besseres Produkt. Ich glaube aber, dass diese Art und Weise mit Ausgangstexten umzugehen schon eine Eigenheit von uns gewesen ist, dass ihr das meiner Meinung nach anders macht.
Du meinst, dass ihr gleichzeitig übersetzt und Redaktion gemacht habt. Also Fakt ist, dass wir mehr mit erstmal professionellen Übersetzern arbeiten. Ich glaube, dass mit den Standards der Literaturübersetzung ist am Anfang in unsere Darstellung wahrscheinlich eingeflossen als so hohe übersetzerische Standards. Und ich glaube auch, dass wir am Anfang noch übersetzerisch ein bisschen eine andere Linie verfolgt haben, nämlich eine noch näher dem Ausgangstext verhaftete, als wie es sich dann entwickelt hat. Einfach dazu kommen wir dann, weil irgendwie ist einfach Medium und Online-Medium oder Text und Online-Medium nochmal etwas, was dann nochmal ganz andere Schritte erfordert. Aber ich kann nur sagen, wir haben auch einen Journalisten, der für uns manchmal übersetzt und der wahnsinnige Vorteil ist, der ist wahnsinnig schnell. Der macht das Ganze so schnell, da kann man wirklich mal zack einen Text bringen und da wird auch nicht zack nochmal drüber nachgedacht und ach, da möchte ich jetzt gerne nochmal drüber gehen. Also nicht, dass das die anderen Übersetzerinnen machen, aber es ist irgendwie auch in dieser Person liegt es begründet, einfach eine schnellere Mache. So. Auch mit weniger Ehrfurcht vom Text, die uns Literaturübersetzer ja manchmal auch Steine in den Weg legt. Aber ansonsten denke ich, sollte man immer mehr darauf zugehen, dass man wirklich auch mit den Übersetzern, Übersetzerinnen, die, weil wir das gern von ihnen so haben, sehr dem Text verhaftet bleibt und nicht Redaktion machen in den Texten wirklich, dass man das auf Dauer, dass sich das noch anders entwickelt. Weil du hast völlig recht, es ist natürlich in gewisser Hinsicht ein doppelter Arbeitsgang. Aber wie gesagt, da sind wir auch noch dran und ich finde schon, wir haben uns die ganze Zeit schon ganz schön bewegt, auch von der Art, wie die Texte gemacht werden. Dazu kommen wir sicher noch, weil man kann einfach online nicht so übersetzen wie zwischen zwei Buchdeckeln. Das geht nicht. Das ist auf Dauer den Lesern nicht zumutbar.
Würdest du sagen, du kannst auch online nicht so übersetzen, wie du für eine Zeitung, eine gedruckte Zeitung übersetzen würdest? Ist also nicht der Unterschied eher zwischen einem Presse- oder einem, also eigentlich journalistischen Text und einem literarischen?
Also ich glaube, und das wird ja auch, du wirst ja auch, Zeit Online hat ja auch andere Texte als die Zeit. Spiegel hat eine andere Sprache oder eine andere Textformatierung als Spiegel Online und das ist alles wegen Online, also weil online die Menschen anders lesen. Insofern denke ich schon, dass das nochmal etwas ist, was zusätzlich kommt. Aber wenn wir jetzt schon darauf einsteigen, das ist nämlich, glaube ich, eine Sache, die sozusagen beim Übersetzen für die Medien und noch für ein Online-Medium aus dem Russischen eins des Interessantesten ist, was vor dem eigentlichen Übersetzungsprozess liegt, nämlich, dass ich in Russisch eine Lesegewohnheit für 100 Kilometer lange Texte habe, die schön meandern, um alle Themen drumherum, Blumen gerankt und noch hier ein Gedanke und da haben wir noch ein kleines Vögelchen und das ist der deutsche Leser schon mal gar nicht gewöhnt einfach. Und da ist schon mal der erste, wenn man so will, auch übersetzerische, nämlich Transportschritt, dass wir die Texte immer krasser einkürzen müssen und dass online das eben im Grunde erfordert, dass wir es noch mehr machen.
Also. Ich wollte darauf auch noch kommen, auf diese kulturellen Unterschiede in der Art und Weise, wie die Texte überhaupt geschrieben sind. Darauf, da hast du mal davon gesprochen in einem Interview, Philipp, habe ich gelesen, dass im afrikanischen Journalismus zum Beispiel die Trennung zwischen Nachricht und Meinung weniger weniger wichtig ist und dass ihr auch in dieser Hinsicht dann für die deutsche Fassung der Texte eingreift, aber schon auf der redaktionellen Ebene einfach natürlich.
Ja, also ich kann dir dem wirklich nur zustimmen. Worauf du gerade hinaus möchtest, sind natürlich die Darstellungsformen, da komme ich gleich nochmal darauf zurück, aber auch die Länge, der Sprachstil. Also gerade im frankophonen Afrika hatten wir da sehr, sehr oft theoretische Abhandlungen über die Innenpolitik, ohne was Greifbares, ohne was Konkretes. Mit Schachtelsätzen, mit vielen Partizipkonstruktionen, da muss man natürlich mit umgehen können. Und dann am Ende eine 10- oder 12-seitige Abhandlung vorzufinden, die man dann auf, was weiß ich, 2 oder 3 Seiten herunterkürzen muss. Das muss man schon können. Die andere Sache, wie gerade schon gesagt, sind die Darstellungsformen. Wir hatten das wirklich zum Teil, dass sich Reportage, Analyse, Kommentar ineinander verhangeln und wir dann letztlich am Ende eigentlich ein journalistisches Produkt daraus machen müssen. Und wir sind halt nun mal hier in Deutschland gewöhnt, dass die Darstellungsformen klipp und klar getrennt sind. Dass man weiß, okay, ich lese jetzt eine Reportage und dann ist auch eine Reportage drin. Oder oben drüber steht Kommentar und dann ist auch ein Kommentar drin. Da muss man halt mit umgehen können. Und wir hatten manchmal wirklich die lustige Begebenheit, dass die Trennung der Darstellungsformen in den Ursprungstexten dann schon durchaus auch angelegt war. Also beispielsweise ein Absatz war sehr reportagig und dann im nächsten Absatz kam die persönliche Meinung des Autors zu diesem vorangegangenen Absatz. Und was wir dann in diesen Fällen gemacht haben, war einfach Rotstift, Absatz gestrichen. Anders geht das leider nicht. Aber das sind Lesegewohnheiten. Wir haben auf der anderen Seite beispielsweise auch oft gehört aus einem afrikanischen Kontext, dass sie gerade dieses persönliche Momentum auch haben wollen, dass sie diese persönliche Einschätzung des Journalisten auch haben wollen. Und da kommt man dann einfach ganz schnell zu der Frage, ja, was ist so das Selbstverständnis von Journalisten? Wie sieht sich ein Journalist selber eher als objektiver Berichterstatter oder als subjektive Persönlichkeit?
Friederike, du wolltest noch dazu?
Also nochmal zu so Textformen und Unterschieden. Was beim Russischen total spannend ist und was ich offen gestanden auch schon bevor ich bei Decoder war gesehen habe, ist, dass Interviews ganz anders sind. Also erstmal auch jetzt wieder die Fragen der Interviews auf Russisch sind einfach für unsere Lesegewohnheiten manchmal so lang wie die Antworten der jeweiligen Experten dann. Aber das ist gar nicht das Interessante. Das Interessante ist eigentlich, dass Russisch unempfindlicher gegen so kleine logische Brüche ist, die auf Deutsch unerträglich sind, und die aber auf Russisch einfach da sind und die zum Teil auch gar nicht wirklich auflösbar sind. Also das ist irgendwie ohne, dass du interpretierst dann. Also so. Aber wenn man das eben dann russischen Muttersprachler fragt, für den ist das völlig logisch alles. Und das fand ich noch so als Textform und als wirklich Unterschied, kulturellen Unterschied.
Und was macht ihr mit diesem kulturellen Unterschied? Also versucht ihr das zu erhalten? Oder übersetzt ihr es weg? Redigiert ihr es weg? Oder was macht ihr damit?
Also wir haben ja das Glück, wir können ja aussuchen, ob wir Texte nehmen oder nicht. Also das war jetzt nochmal, wir haben einfach, wir benutzen dann viele Texte, die nehmen wir dann nicht. Dann sagen wir, und das ist eben eine Sache, auch wie sucht ihr die Texte aus? Wir suchen die einfach auch nach Qualitätsstandards aus. Und wenn die bestimmte journalistische, hier herrschende journalistischen Qualitäten nicht entsprechen, dann nehmen wir sie nicht, selbst wenn sie interessant sind. Natürlich gehen uns dadurch ein paar Texte verloren, aber im Endeffekt ist das besser, als nachher irgendwas rumzuredigieren und anders zu machen, also das ist unsere logische Folge dann.
Ja, also diese logische Schlussfolgerung kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ich muss nur dazu sagen, im afrikanischen Kontext funktioniert das oft nicht, meiner Meinung nach, weil es diesen Übersetzungsprozess, also diesen Übersetzungsprozess von kulturellen Eigenheiten, jetzt nicht unbedingt vom Sprachlichen, aber von kulturellen Eigenheiten, ja trotzdem braucht. Also diese Journalisten, die Texte liefern, die unseren Lesegewohnheiten entsprechen, das sind dann auch Journalisten, die schon internationale Erfahrung haben, die auch für größere Medien schreiben, meistens im anglophonen Bereich, für den Guardian, für die New York Times, was auch immer. Die wissen schon, wie man auslandsjournalistische Texte produziert und lassen dann auch also sind dann selber die Translatoren für die kulturellen Eigenheiten. Wir haben solche Journalisten schon durchaus auch gehabt, aber die meisten waren bei uns wirklich Grassroots-Journalists, die in den Ländern verhaftet waren, in der jeweiligen journalistischen Struktur dort, die dann eben diese Transferleistungen weniger erbringen konnten. Und das mussten dann wir machen, beziehungsweise die Übersetzer.
Ja, da sind wir dann vom Literaturübersetzen wirklich schon ein bisschen weiter weg, ja. Eher am journalistischen Bereich. Mich interessiert sehr, sehr ein Aspekt der Klarheit. Du hast vorhin gesagt, die mangelnde sprachliche Qualität hat auch dazu geführt, dass euch weniger Leser erschlossen wurden, als ihr hättet haben können. Ist das etwas, was du vermutest, oder hast du dafür irgendwelche Indikatoren?
Das ist durchaus nur eine Vermutung, ja, aber die Vermutung basiert schon durchaus auf einigen Gedanken mehr. Also jedes Medium erschließt sich eine bestimmte Zielgruppe, und bei uns war die Zielgruppe, wenn man denn so möchte, eher junge, akademisch vorgebildete, afrika-affine Menschen zwischen 18 und 35 oder 39, so ungefähr. Unser Anspruch hätte es natürlich sein müssen, für diese Zielgruppe zu schreiben. Und das haben wir nicht immer getan. Wir hatten Texte, die waren überhaupt nicht zielgruppenspezifisch, sondern meanderten dann in irgendeinem anderen Kontext herum, fügten sich auch gar nicht so richtig ein in die Blattlinie, die wir eigentlich haben wollten. Und ja, also ich glaube, dass man alleine durch so eine Abweichung von der Zielgruppenorientierung schon durchaus sehr, sehr viele Leser verliert. Denn warum soll jetzt der junge, afrika-affine Mensch eine innenpolitische Abhandlung aus Burundi lesen? Also vielleicht gibt es jemanden, den das interessiert, aber die meisten Leute interessiert das halt nun mal eben nicht. Und ich denke auf der anderen Seite auch, dass wir bei den Texten, bei denen wir so an der Zielgruppe gescheitert sind, dass wir das einfach viel stärker hätten herausarbeiten müssen, dass wir schon von vornherein auch mit den Übersetzern, mit den Autoren, mit den Redakteuren viel klarer hätten kommunizieren müssen, wer ist unsere Zielgruppe und was genau wollen die lesen? Welche Details sind für die Zielgruppe wichtig und welche Details vielleicht nicht? Und ja, das hat, glaube ich, viel mit gegenseitigem Briefing zu tun, mit Zusammenarbeiten. Und da wäre bei uns viel Verbesserungspotenzial möglich gewesen.
Friederike, wer ist denn bei euch die Zielgruppe?
Ich glaube, die tatsächliche größte Lesergruppe sind im Moment Fachleute, also im weitesten Sinne. Was gar nicht unbedingt unser Ziel ist. Also eigentlich ist unser Ziel, dass wir von einem breiten Medienlesepublikum kommuniziert werden. Dass, wenn jemand was über Russland lesen will, soll er bitte Decoder lesen. Also, und soll Decoder kennen und soll Decoder weiterempfehlen und so weiter. Also wir haben da schon eigentlich eher das Ziel, dass das sozusagen auch eine Breitenwirkung ist und eben auch deswegen. Also und richten darauf auch unsere Texte aus und die Aufarbeitung unserer Texte. Ne? Und wenn du von Klarheit redest, da habe ich irgendwie an was ganz anderes, also eher an was Übersetzerisches jetzt auch, was es eben als Spezifisches beim journalistischen Übersetzen ist. Für mich ist ja beim, nun komme ich vom literarischen Übersetzen, da bin ich ja sehr dem Stil des Autors verpflichtet oder der Autorin, wenn nicht nur sozusagen. Das ist da so eine Art Selbstzweck. Ich glaube, beim Journalismus ist es einfach auch so, wenn dann soll der Stil eines Autors den Leser, die Leserin im Lesen halten. Also das wäre sozusagen ganz toll. Was aber eigentlich, denke ich, dafür auch die Grundausrichtung beim journalistischen Übersetzen für mich oder bei der Redaktion, ich bin ja immer nur die, die danach rübergeht und muss dann eher, bin dann gespannt, was die Übersetzerinnen selber mir als Feedback geben, dass sozusagen wir an einer optimalen Informationsstruktur der Texte arbeiten. Also es gibt einmal ja, dass man beim Übersetzen lernt, ganz viel Wert auf kulturell und Kultur und Russland und spezifisch oder hin und her. Oder ich habe die Ausrichtung, dass ich eine ideale Informationsstruktur der Texte herstelle. Und das ist unglaublich spannend, weil es das Lesen im Grunde unglaublich vereinfacht. Und auch wenn ich diesem Credo, was ich noch wirklich aus meiner Studienzeit mitbringe, auch beim Literaturübersetzen immer Rechnung getragen habe, so ist es jetzt quasi im Moment meine größte Leitlinie sozusagen.
Das finde ich sehr spannend. Hat sich dein eigenes Übersetzen verändert dadurch? Also wenn du jetzt Literatur übersetzt?
Ich will ja nicht sagen, aber ich übersetze ja dadurch im Moment kaum, dass ich das mache. Das können wir dann später sagen, wenn ich mal wieder. Aber das weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich tue es ja nicht. Ich bin ja im Moment nur Besserwisserin.
Ich dachte, ihr seid gerade keine Besserwisser. Philipp.
Ja, was ich noch zum journalistischen Erzählen hinzufügen wollte oder gerne möchte, ist einfach die Frage, wie man anhand von Protagonisten erzählt oder nicht. Und das Erzählen anhand von Protagonisten, das sind wir eben auch sehr gewohnt. Und das liegt mir persönlich natürlich auch sehr am Herzen, weil man so in der Lage ist, viele Nuancen zu transportieren. Muss man aber auch herausarbeiten. Also gerade wenn man davon spricht, dass man sehr lange Texte vorgesetzt bekommt, die viel zu lang sind, gerade auch für den Online-Bereich, muss man sich dann, das ist eine Aufgabe, die die Redakteure erfüllen müssen, das ist auch eine Aufgabe, die die Übersetzer erfüllen müssen, muss man sich meiner Meinung nach oder sollte man sich stark wirklich an den Nuancen orientieren, die protagonistenspezifisch sind. Und die Analyse kann für meine Begriffe auch dann wirklich auf ein Mindestmaß heruntergeschraubt werden. Denn wie gesagt, also wir sind ja dazu da, um Geschichten zu erzählen, um Geschichten, afrikanische Geschichten zu erzählen. Und da braucht es einfach diese menschliche Komponente.
Ich meinte die Klarheit vorhin tatsächlich auch eher in so einem sprachlichen Sinn. Für mich als Leserin ist das ein Aspekt, der mir einen Text vertrauenswürdig erscheinen lässt, wenn er klar formuliert ist. Das heißt, ich glaube, das, was da drin steht, leichter, wenn er klar formuliert ist. Und deswegen fand ich das ziemlich interessant, Friederike, dass du gesagt hast, bei euch gab es da so eine Entwicklung hin zu diesem Fokussieren auf die informationelle Klarheit.
Genau, ja. Also ich glaube, wir hatten halt am Anfang wirklich dieses ganz hehre Ziel, dass das Russische noch viel mehr durchscheint und dieses ganze Sprachrelief und damit der ganze Sprachreichtum, den diese russischen Texte in sich tragen, dass man das schön nachvollziehen kann. Und das ist, glaube ich, für die Medien schwierig. Man muss das Relief erhalten, man darf es auch, und da kommt man dann zu politischen Texten gleich noch, wir dürfen es auch nicht überzeichnen und auch nicht abschwächen, das ist ganz wichtig. Und ich finde eben auch, in politischen Texten darf ich es nicht, wie manche ja meinen, darf man bei literarischen Texten tun, was ich auch nicht so gut finde, aber das ist persönlich. Da geht man manchmal davon aus, dass man, ach, wenn ich es da nicht kann, dann mache ich es da oder so. Und bei politischen Texten darf man sowas einfach gar nicht. Da muss man irgendwie die kleinen Spitzen und die kleinen Untergründigkeiten auch an den Stellen wirklich lassen, wo sie sind. Und wenn ich sie manchmal nicht rüberkriege, dann ist es verloren gegangen. Aber ich darf es, glaube ich, nicht einfach irgendwie versetzen oder so. Und bei diesem informationsstrukturellen Denken, da ist es mir halt kürzlich nochmal so gegeben, weil man denkt ja immer, hey, wie hält man die Leser auch beim Lesen? Und da war in einem anderen Kontext jetzt nochmal, da ging es eher um Geigenunterricht für kleine Mädchen, wie lässt man die irgendwie die Geige in der Woche auch auspacken? Und da sagte der Geigenlehrer so, ja, ich habe kürzlich was gehört, man soll es nicht mit Druck machen, man soll es mit Sog machen. Und insofern würde ich vielleicht denken, man muss einfach den Sog der Texte so krass erhöhen, dass die Menschen auch online weiterlesen. Ja.
Also um noch eine Kleinigkeit hinzuzufügen, auch da darf man, glaube ich, die Lesegewohnheiten einfach nicht unterschätzen. Also was jetzt Erzählstrukturen angeht, wir sind es beispielsweise gewohnt, dass im dritten Absatz der Kontextabsatz steht. Und wenn das erst im fünften oder im siebten Absatz kommt, dann fragt sich der Leser, und das ist wirklich oft vorgekommen, fragt sich der Leser, ja, wo ist der denn jetzt, der Kontextabsatz? Also wir haben schon hier auch im deutschsprachigen Journalismus einfach eine klare Lesegewohnheit, was die Struktur, was den Aufbau von Texten angeht. Ich meine, das ist natürlich dann Schema F, der auch an den Journalistenschulen etc. gelehrt wird. Und es gibt natürlich auch andere, klar. Aber trotzdem, also man muss natürlich dann auch versuchen, die Informationen an den richtigen Stellen zu platzieren. Und das ist meiner Meinung nach auch eine Sache, die man im Redaktions- und Übersetzungsprozess oft machen muss.
Das war mir zum Beispiel überhaupt nicht bewusst mit dem dritten Kontextabsatz.
Mir auch nicht. Ich habe mich auch gefragt, wer erwartet da den Kontextabsatz?
Also die Decoder-Leser kriegen ihn da jedenfalls nicht im dritten Absatz.
Jedenfalls nicht
aber
bewusst.
Dafür kriegen sie ja die Gnosen, wenn sie irgendwelche Fragen haben. Das wollen wir jetzt doch noch mal kurz erläutern, denn das weiß im Publikum sicherlich jeder, was das ist. Ich finde das eine ganz bemerkenswerte Sache und wirklich formal einen völlig neuen Weg, den ihr da beschreitet. Es gibt also auf Decoder zu bestimmten Begriffen, zu Namen, zu Ereignissen, Daten ausführlichere Kommentare oder Erläuterungen, die von Wissenschaftlern geschrieben sind, die aber überhaupt nicht so klingen, als wären sie von Wissenschaftlern geschrieben. Deswegen würde ich vermuten, da verbirgt sich ein weiterer Übersetzungsprozess. Wissenschaftliche Texte sind ja oft sehr hermetisch und diese Texte auf dem Decoder sind es gar nicht.
Also kein, wenn es nicht gerade ein russischer Autor ist, was manchmal vorkommt, oder eine russische Autorin, aber nicht sehr oft, also kein in dem Sinne Übersetzungsprozess und auch nicht so, dass wir jetzt da uns Texte schreiben lassen von Wissenschaftlern und die dann umschreiben. Also das ist sozusagen auch die Ehrfurcht vor den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass wir in Kommunikation mit ihnen den Redaktionsprozess machen. Aber insgesamt ist es einfach erstmal so, dass Wissenschaftler wissen und auch so gebrieft werden, dass sie hier halt für ein offenes Publikum schreiben. Und wir haben ja irgendwann mal in so einer Teamsitzung das schöne Wort gekürt, dass unsere Texte aromatisch sein sollen. Und insofern haben wir dann also angefangen, von Wissenschaftlern aromatische Texte geliefert haben zu wollen, was irgendwie immer besser gelingt und aromatisch einfach in dem Sinne, dass auch ein normaler Leser da einsteigen möchte und eben irgendwie über, keine Ahnung, Präsidialadministration oder so sich in den Text
über Pussy Riot bis hin zu philosophischen Konzepten
oder bis hin zu Walinki, die berühmten Filzstiefel, die auch eine Gnose abbekommen haben. Genau, also wir versuchen halt zu allen uns sinnvoll und wichtig erscheinenden Dingen große Artikel schreiben zu lassen und aber eben auch zu diesen Kleinigkeiten, die einen immer raushauen aus den Texten, gerade wenn es von Graswurzeljournalisten oder kleineren Medien kommen, die nicht auf die internationale Bühne ausgerichtet sind, dass man da einfach durch so einen kleinen Satz, das ist der und der People, kurz weiß, wer das ist und dann kann man weiterlesen und ist nur ein bisschen gestört und nicht so gestört, weil man lauter Unwissen hinter sich anhäuft und dann. Genau, insofern, ich denke wirklich, dass es eine ganz tolle Sache ist, weil es auch durchs Internet, durch Online halt so sehr schön parallel wahrnehmbar ist.
Ja, wir können das jetzt leider heute nicht zeigen, weil wir hier keinen Online-Zugang haben.
Decoder.org ist die Adresse.
Sonst hätten wir die beiden Plattformen Decoder. Jetzt natürlich gerne auch mal gezeigt. Also durch diese Gnosen macht ihr praktisch das, was bei euch innerhalb der Artikel durch den Redaktionsprozess passiert ist, habt ihr auf diese zwei Ebenen verteilt, mehr oder weniger. Ne?
Genau, also so habe ich das jetzt auch verstanden.
Nee, ich finde es auch ganz, ganz spannend, diesen Gedanken, das innerhalb der Texte zu machen. Und das ist noch was ganz Interessantes jetzt zum Übersetzen. Dadurch, dass wir diese Gnosen und Blurbs haben, muss man nämlich bestimmte elegante Kunstgriffe, die man eigentlich im Laufe des Übersetzens gelernt hat, nämlich mit so einem Halbwort irgendwelche Dinge zu erklären, die muss man sich quasi wieder abgewöhnen, weil man hat ja den Blurb dahinter.
Es ist natürlich auch gerade, was jetzt den Online-Bereich angeht, eigentlich ein Feature, das sehr, sehr interessant ist. Also so eine Geschichte könnte man natürlich in einem Print-Bereich gar nicht machen.
Genau.
Und damit werdet ihr online-spezifischer. Also ich finde das wirklich ganz, ganz toll.
Ja, ja. Na, wir hatten mal den Gedanken, dass wir irgendwie eine Publikation auch als Print bringen und damit geht das Spezifische oder was Decoder zu Decoder macht, geht damit einfach bei allem, was uns bisher eingefallen ist, verloren.
Ja.
Sodass das, ich als bibliophiler Mensch war natürlich sehr daran interessiert, dass sowas geschieht, aber uns ist noch keine zündende Idee gekommen.
Ja, es sind ja aber auch doch viel aktuelle Texte, ne, die von der Aktualität auch leben. Insofern passt das schon auch sehr gut in diesen Bereich. Ich würde gerne jetzt noch zu einer Sache kommen, die in manchen Ankündigungen dieser Veranstaltung sogar fett gedruckt waren, nämlich der Brisanz des journalistischen Übersetzens. Im gegenwärtigen medialen Kontext, ich vermute, dass das wiederum bei euch, Friederike, vielleicht noch ein bisschen spürbarer ist, dass dieses Gebiet in den Medien ein umkämpftes ist. Für Afrika gilt es wahrscheinlich weniger, gilt es allenfalls in dem Sinn, dass man eben diese Stereotypen auch zum Kampfschauplatz erklären kann. Wie wirkt sich das aus? Spürt ihr das? Empfindet ihr das so? Reagiert ihr darauf?
Wie meinst du, in den Medien umkämpft?
Ich meine jetzt, dass in Bezug auf Russland, sagen wir mal so seit 2014, extreme Polarisierung herrscht, auch in der Berichterstattung, dann wiederum in den sozialen Medien zum Teil.
Aber ja, okay, dann habe ich verstanden. Na, das ist ja genau das, womit wir aufräumen wollen. Also da nehmen wir uns ja ganz klar raus und sagen, wir machen bei dieser Polarisierung, die nie ein volles Bild geben kann, nicht mit, sondern gehen direkt hin und holen uns Dinge von dort und entziehen uns der Polarisierung, die hier in den deutschsprachigen Medien herrscht. Also das ist, und ansonsten, wenn du meinst, dass es einfach auch sehr brisant ist im Sinne von, dass es sozusagen einfach auch wichtig ist, was man da auswählt und was kommt, das ist ja gerade das Spannende. Und da muss man natürlich auch übersetzerisch dann extrem auf der Hut sein. Also wir hatten jetzt am Freitag eine Veröffentlichung auf Decoder, da ging es um, ich weiß nicht, wer hier Russland spezifisch unterwegs ist oder das schon auf Englisch mitbekommen hat, ging es um den inoffiziellen Mitschnitt einer Diskussion zwischen Schülern und einer Lehrerin und Direktorin in Bryansk, also in der russischen Provinz irgendwo, wo die eine Diskussion auf dem Handy mitgeschnitten haben, die dann sozusagen graswurzelmäßig viral ging. Und ein wahnsinnig, meines Erachtens, unglaublich wichtiger Text ist, weil es zeigt, auch wenn man die Stimmen mitliefert, die wir einfach auf Russisch dann mitgeliefert haben, da gibt's Kids, die sind genauso kritisch drauf wie hier, wenn man immer denkt, alles ist gleichgeschaltet. Das stimmt einfach so nicht. Und ich fand diesen Mitschnitt dermaßen berührend im positiven Sinne, dass da irgendwie alles anders ist. Und diese Art der Brisanz, die ist natürlich eigentlich geradezu euphorisierend sozusagen. Bloß eben auch so, es war eigentlich ein völlig einfacher, jetzt mal von den simplen Fakten her Text, aber es ist dann ein so brisanter Text, dass ich den, also dass wir eine tolle Übersetzung bekommen haben, ich den danach Wort für Wort genau durchgegangen bin, dann noch die Chefredakteurin auch ganz, ganz genau nochmal rübergegangen ist, weil da darf man sich einfach überhaupt keinen Halbfehler leisten, weil das irgendwie einfach, und das ist schon eine andere Art, als wenn man einen 500-Seiten-Roman übersetzt und dann mal denkt, ach, das Wort ist jetzt mal, das wird sich versenden, so ungefähr. Das versendet sich unter Umständen dann nicht. Und das ist aber das Spannende, dass man irgendwie eben auch unterscheidet, wo muss ich so ganz genau sein, weil es halt brisant ist. Jetzt habe ich nur den Eindruck, du hast das mit brisant nicht gemeint. Aber
ich bin mir selber gar nicht so sicher, was mit Brisanz hier gemeint war. Ich wollte das jetzt aus Äußerer euch herauslocken.
Das ist für mich sehr brisant.
Also bei uns war das so, dass wir mit unserem Fokus auf eher soziale, gesellschaftliche, manchmal wirtschaftliche oder kulturelle Themen diesen ganzen Bereich Politik, der ja auch in afrikanischen Ländern oft sehr, sehr brisant ist, eigentlich umschifft haben. Das hat es für uns einfacher gemacht. Also in solchen Situationen, wie eben beschrieben, waren wir eigentlich eher selten, dass wir wirklich auf jedes Wort achten müssen, dass wir auch so die Provenienz des Autors in einem politischen Kontext überprüfen mussten. Das ist eher selten vorgekommen. Was ich nochmal zu der Ausgangsfrage hinzufügen möchte, ist jetzt unabhängig von John Africa allerdings die Tatsache, dass meiner Meinung nach Journalismus aus oder über Afrika in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren durchaus an Brisanz, an Relevanz dazugewonnen hat. Also ich hatte es vorhin beschrieben, wir sind natürlich entstanden aus so einer Kritik an Klischees, an Stereotypen, Kriege, Krisen, wie auch immer. Aber ja, seitdem sich die Flüchtlingsdiskussion in Europa, in Deutschland so hochgeschaukelt hat und Afrika als der nächste Migrationsherkunftsort überall in den Medien kursiert, ist dieses Thema wirklich relevant? Also es ist im wirtschaftlichen Bereich, ist ein Umdenken zu finden, im politischen Bereich ist ein Umdenken zu finden. Es ist ja nicht ohne Grund so, dass Merkel nach Mali reist, in den Niger reist, nach Äthiopien reist, dass Steinmeier öfter in Afrika war. Es ist einfach gerade in den letzten 1,5-2 Jahren meiner Meinung nach eine journalistische Notwendigkeit entstanden, Afrika wieder mehr als Thema zu sehen. Und diese Notwendigkeit ist da. Also man denke wirklich nur an diverse Grenzsicherungsdeals mit Sudan, mit Libyen, wie auch immer, die alle wirklich unter einem sehr, sehr kritischen, Licht zu betrachten sind. Das Problem, das wir momentan haben, ist aber, dass wir eigentlich in den deutschsprachigen Medien kaum Journalisten haben, die mit diesem Thema umgehen können. Und ich habe es gerade gesagt, wir von John Africa haben diese Arbeit nicht gemacht und wir konnten sie nicht machen, wir haben nicht die Ausbildung dazu, wir hatten nie die finanziellen Mittel dazu, um beispielsweise investigativ vor Ort zu recherchieren. Aber das ist meiner Meinung nach nötig.
Aber Philipp, das ist doch eigentlich, glaube ich, auch das Spannende. Früher mussten unbedingt deutsche Journalisten über Afrika schreiben, einfach weil die Welten viel getrennter waren. Man hat einen Spezialisten, Experten, irgendwie Korrespondenten irgendwo hingeschickt. Heutzutage haben wir ja die Möglichkeiten, dass sozusagen wir auch die Stimmen aus Afrika oder aus Russland eben zu Wort kommen lassen. Und ich weiß gar nicht, warum das, aber das ist eigentlich wahrscheinlich viel der Journalismus unserer Zeit, weil wir vielleicht auch den Stimmen dort mehr vertrauen. Keine Ahnung. Also das finde ich eigentlich gerade mal das Spannende, wenn man darüber nochmal nachdenkt. Warum müssen unbedingt deutsche Journalisten eigentlich das berichten? Also das kann mal bei so reflektierenden Berichterstattungen wichtig sein. Aber wir, denke ich, haben heutzutage die Situation, dass wir oft dort wirklich richtig reingehen. Und das ist sicher auch entstanden, weil wir einfach einen stärkeren Kontakt zu den Autoren dort bekommen haben, als das früher der Fall war, ne? Also jetzt mal früher.
Das ist sicher sehr wertvoll. Ich meinerseits würde jetzt die deutschen Korrespondenten nicht missen wollen, die guten deutschen Korrespondenten, einfach in ihrer Analysekraft und ihrer Fähigkeit, dann auf knappem Raum zusammenzufassen, spezifisch für meine hiesige Perspektive, die ich ja jetzt nicht von allen diesen Regionen gleich viel weiß. Aber ich finde es eine unglaubliche Bereicherung und finde es sehr schade, dass es John Africa nicht mehr gibt. Ich hoffe, dass es irgendeine Art von Fortsetzung gibt.
Kannst du dazu kurz was sagen?
Sagst du kurz was dazu, was ihr weitermacht? Ganz kurz?
Ja, selbstverständlich. Also wir haben neben unserem Online-Magazin, das von Ende 2014 bis Ende letzten Jahres lief, immer schon relativ viel Medientraining, Workshops, Seminare und so weiter gemacht an Journalistenschulen, an Universitäten, auch im entwicklungspolitischen Bereich. Das machen wir weiter. Das hat einfach den Vorteil, dass wir gerade in Journalistenschulen uns mit den angehenden Journalisten von morgen an einen Tisch setzen. Und ich bin der Meinung, dass man gerade in diesem Bereich dann schon auch doch Wirkung zeigen oder Wirkung erreichen kann. Wir werden sicherlich auch die ein oder andere Auftragsarbeit haben von Partnermedien, wo wir dann wieder mit unseren Autoren von vor Ort zusammenarbeiten. Aber das kontinuierliche Arbeiten haben wir Ende letzten Jahres eingestellt. Und nur ein ganz kurzer Satz dazu. Ich glaube, es ist ja schon durchgeklungen, woran das lag. Es war einfach das liebe, gute Geld. Also es gab nie die Möglichkeit, das Ganze auf finanziell solide Beine zu stellen. Wir waren über 2 Jahre aus öffentlichen Geldern finanziert. Wir waren zum Teil im Jahr 2016 finanziert über ein Crowdfunding, das wir gemacht haben. Aber das Ganze hat einfach langfristig natürlich keine Stabilität. Und ja, das ist halt auch ein riesengroßes Problem im Journalismus und im Auslandsjournalismus noch ein größeres.
Ja, ich würde dazu nur, weil bei mir klang das ja jetzt hier, wir machen das. Bei uns ist die Finanzierung so gewesen oder ist die Finanzierung derzeit noch so, dass wir von dem Gründer von Decoder eine sehr satte Anschubfinanzierung bekommen haben und dass das jetzt aber auch sozusagen sich langsam durch Stiftungsgelder oder Förderer, die ich immer den Eindruck habe, es geben muss. Es muss sie doch geben, die reichen Menschen, die sich für die Verbesserung der Weltlage interessieren. also insofern, das ist sozusagen,
gibt's, man muss
die
nur
gibt's,
kennen.
Man muss sie finden. Und wenn hier einer sitzt, dann soll der, nein, aber kein Scherz, also Decoder ist auch auf diesem Weg, was zu finden sozusagen.
Ja, ich drücke euch die Daumen.
Wir müssen Danke. Zum Ende kommen. Vielen Dank, Friederike Meltendorf und Philipp Lemmerich.
Ja, danke
und
euch.
Ihnen fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.